Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Heute wird's gemütlich. Wir planen mal einen Urlaub. Und zwar auf dem Hausboot. Meilen und Zeilen heute mit Christine Lent. Die hat nämlich das Buch geschrieben: Hausbooturlaub Mecklenburgische Seenplatte. Tine, wie bist du zur Hausbootexpertin geworden?
Ja, hallo erstmal. Und das hat eine Vorgeschichte. Ich hatte schon immer eine große Affinität zu Booten und Wassersport. Ich bin in Flensburg geboren und war damals schon als Kind auf der Ostsee unterwegs und so weiter mit meinen Eltern. Und dann habe ich später, als ich dann erwachsen war, auch eine Zeit lang als Tauchlehrerin gearbeitet und habe bei der Gelegenheit den Sportbootführerschein See gemacht. So, dann war ich also schon mal, dann waren die Boote schon mal stark in meinem Leben und wir waren dann halt auch oft in dem Gebiet, Mecklenburgische Seenplatte, Feldberger Seenlandschaft, die direkt nebenan ist. Da waren wir dann halt auch oft tauchen und da habe ich dann gesehen, hui, hier ist ja einiges los mit Hausbooten und das musst du auch mal machen, dachte ich dann, das ist ja der Hammer. Nicht immer unter Wasser, sondern eben das Revier auch mal ausgiebig über Wasser erkunden. Und da ich ja nur den Sportbootführerschein See hatte, dachte ich, muss ich jetzt den Binnen extra machen? Und dann sah ich aber, nein, das geht ja auch sogar ohne Bootsführerschein. Und ja, so kam das
genau
dann zustande.
Du hast mittlerweile 30 Bücher ungefähr geschrieben und jetzt eben dieses Buch über die Mecklenburger Seenplatte. Warum genau darüber? Ist das eines der Gebiete für Hausboote in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Eben weil das halt also einmalig ist, würde ich sagen, auch in Deutschland mit diesen vielen hunderten miteinander verbundenen Seen und Kanälen, Flüssen, die man da also quasi fast alle auch mit solchen Booten durchqueren kann. Alles ist miteinander verbunden. Dann eine sagenhafte Natur und auch tolle touristische Infrastruktur an Land eben. Viel zu besichtigen gibt es auch. Und das bietet sich halt quasi einfach an. Also ich denke, so ein Revier gibt es tatsächlich nirgendwo sonst in Deutschland natürlich. Und das bietet sich halt schon ganz besonders dafür an, auf jeden Fall.
Also wir malen uns jetzt mal aus. Eine unserer Zuhörerinnen oder ein Zuhörer möchte gerne so einen Urlaub machen. Der hat aber keine Ahnung von Hausbooten. Der hat keinen Motorbootführerschein und gar nichts. Wie geht der vor? Also der kauft erstmal dein Buch, ist klar.
Und dann? das würde ich natürlich wärmstens empfehlen. Also jetzt tatsächlich, da stehen natürlich jede Menge Tipps auch drin. Da sind also nicht nur Touren drin beschrieben in dem Buch, sondern eben auch generell Tipps für den Umgang mit Hausbooten und so weiter und für die Reisevorbereitung. Aber ich verrate dir ein bisschen was. Erstmal gibt es da inzwischen natürlich unheimlich viele Anbieter. Muss man sich tatsächlich vielleicht auch erstmal so ein bisschen schlau machen, was für ein Boot möchte ich überhaupt? Möchte ich was ganz Einfaches, Kleines oder brauche ich oder möchte ich gern was Großes? Es gibt zum Beispiel diese klassischen Hausboote, die, ne, wie man sich sie vorstellt, so eine Hütte auf dem Floß so ungefähr. Aber es gibt halt auch wirklich welche, die sehen aus wie es sind im Prinzip Motorjachten, ne, aber eben mit gedrosseltem Motor dann für den Zweck, damit man ohne Führerschein fahren darf. Ja, also da sollte man sich vielleicht auch erstmal überlegen, was möchte ich überhaupt? Und wenn man sich dann was ausgesucht hat, dann ist es halt so in der Regel so, man muss sich da keine Sorgen machen, weil derjenige, der das Boot dann führt, der bekommt halt dann eben eine, in der Regel denke ich, so eine 2-3-stündige Schulung. Das ist dann sozusagen für die Dauer des Mietens, Charterns der Kapitän oder die Kapitänin. Und da bekommt man halt dann auch das Wichtigste vermittelt, über den Umgang mit dem Boot und so weiter.
Ich stelle mir jetzt vor, ich bin jemand, der noch nie ein Boot gesteuert hat. Kann man das einfach, also auch wenn man dann 2-3 Stunden so eine Einführung kriegt, denn auf dem Wasser zu fahren ist ja so anders als an Land, weil das eben schwammig ist. Das schwimmt ja einfach weiter, das Ding. Das hält ja nicht an und ich habe ja keine Bremse in dem Sinne.
Aber klar, es ist natürlich schon so, ne? wie bei der Fahrschule, nach ein, zwei Stunden hat man es zwar einmal gemacht, aber die Übung, die fehlt natürlich noch so ein bisschen. Nun gut, da muss man dann halt eben sich so ein bisschen vorsichtig, kommt man dann halt rein, indem man dann eben erstmal entspannt losfährt, sich vielleicht nochmal einen Platz sucht auf dem Wasser, wo man die Manöver nochmal wiederholen kann in Ruhe, nicht? Also das ist halt eben so ein bisschen Gewöhnungssache auch. Klar, du sagtest es schon richtig, Boote sind natürlich, es ist anders als auf der Straße, wo man, wenn man auf die Bremse tritt, in der Regel auch in einer absehbaren Zeit zum Stillstand kommt. Auf dem Wasser ist das alles so ein bisschen langsamer und träger und zeitverzögerter. Also da muss man sich halt einfach so ein bisschen dran gewöhnen, ne? Aber wenn man da eben mit einem gewissen, ja, mit dieser Ruhe und Einstellung an die Sache rangeht und auch nicht zu leichtsinnig wird, sondern das Ganze halt auch ein bisschen vorsichtig macht und natürlich auch, man ist ja in der Regel nicht alleine, sollte man nicht sein, weil man in der Regel ja auch mindestens ein, zwei Leute braucht, die halt zum Beispiel helfen, das Boot beim Anlegen zu
Genau, sonst
sichern,
wird sie
ne?
auch öde alleine.
Ja, genau, das ist ja gut für so Einzelgänge ist das vielleicht was, ne? Aber natürlich macht das auch mit mehreren am meisten Spaß. Ja, und insofern ist es dann halt auch wichtig, sich so ein bisschen, ne, tatsächlich vielleicht auch von der Mannschaft zu sprechen, sich die Aufgaben einzuteilen an Bord, wer macht was, ne, wer bringt die Fender aus, wer sichert in der Schleuse, wer und so weiter. Und wenn das alles klar ist und alle gut zusammenarbeiten, dann funktioniert das auch.
Du hast es schon angesprochen, Schleusen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, ja, ich bin ja nun auch schon furchtbar viel Boot gefahren und also ich finde immer Anlegen, obwohl ich schon, ich weiß nicht, wie viel Seemeilen in den Knochen habe, ich finde Anlegen immer wieder schwierig und ich finde Schleusen total nervig und schwierig. Da habe ich aber auch nicht so viel Erfahrung drin. Wie läuft das in so einer Schleuse? Sitzt dann da so ein Schleusenwärter oder muss ich das selber machen oder wie läuft das da auf der Mecklenburger Seenplatte?
Also da ist es tatsächlich so, es gibt beide Typen von, also oder Arten von Schleusen. Es gibt sowohl Selbstbedienungsschleusen als auch Schleusen mit Wärter. Das ist so bunt gemischt, so, ne? Das ist halt auch bei den Touren in meinem Buch zum Beispiel halt beschrieben. Genau. Ja, bei einer Selbstbedienungsschleuse ist es so, die löst quasi das Boot, das ganz vorne ist. In der Regel warten ja mehrere Boote auf die Schleuse. Und wenn man ganz vorne ist, hat man die schöne Aufgabe, die Schleuse in Gang zu setzen mit einem Hebel. Und da gibt es aber dann auch in der Regel meistens ist das so eine Leuchtanzeige oder eine Tafel, auf der dann alle Schritte nach und nach erklärt werden. Ja, also dann geht
Und
das
das kriegt man
halt.
hin?
Ja, das ist tatsächlich sehr einfach. Also vor der Selbstbedienungsschleuse, das war da auch für mich das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, hatte ich auch erst Respekt, aber dann fand ich das also richtig lustig eigentlich. Das ist wirklich nicht schwer, weil alles gut erklärt wird. Und bei Schleusen mit Wärter ist es eben so, da gibt natürlich der Wärter die Anweisung und da ist es halt auch so, dass dann eben, ja, wie so eine Ampel, ne? Sind dann Lichtsignale natürlich draußen und da fährt man dann die Schleuse erstmal ganz langsam an und guckt eben, ist schon geöffnet. Manchmal steht das Tor auf und die Lichter sind grün, dann kann man halt einfahren. Und wenn das Tor zu ist und zwei rote Lichter nebeneinander, heißt es halt geschlossen. Ein rotes Licht heißt, die Schleuse wird vorbereitet, aber eben erst, wenn wirklich beide grünen Lichter leuchten, fährt man dann ein. Dann guckt
Ja,
man natürlich,
eigentlich
ja?
idiotensicher, ne?
Ja, kann man so sagen, genau.
Ja.
Und dann ist es eben so, in der Regel gerade zur Hauptsaison warten doch oft etliche Boote auch vor der Schleuse. Dann muss man natürlich auch Rücksicht nehmen, ne? Schön nacheinander einfahren. Und vor allem ganz wichtig, die Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt. Das heißt, das ist zum Beispiel in Mecklenburg, also auf der Seenplatte, sind das die Fahrgastschiffe der blau-weißen Flotte. Die sind halt, ne, die haben natürlich, damit die ihren Fahrplan einhalten können und so weiter, darf man die auch nicht behindern. Ja, und dann sind da auch oft viele Paddler unterwegs. Das heißt wirklich Vorsicht, Rücksicht nehmen, einfahren. Oft macht der Wärter dann eben auch eine Durchsage, ne, wo die Sportboote hin sollen und was weiß ich. Naja, und dann fährt man da eben in Ruhe rein, sucht sich schon mal an der Schleusenwand einen Platz, wo man anlegen kann. Da befinden sich dann halt öfter Stangen oder so kleine Poller oder je nachdem. Das sieht halt auch teilweise unterschiedlich aus. Ja, und dann ist es halt wichtig, dass man auch vorher schon seine Mannschaft gut eingewiesen hat, ne? Wo wer stehen soll, dass die Leinen vorbereitet sind und die Fender zum Ausbringen und so weiter. Ach, Klammer auf, muss ich mal sagen, bei den Hausbooten ist es auch oft so, dass viele die Fender außenrum hängen lassen, damit die nicht vergessen werden. Das sind also diese
Ja,
kleinen
genau, die
Kleinen.
berühmte Fender-Parade.
Genau, das ist so ein bisschen, also ja, also ist okay, weil besser als es zu vergessen, ne? Klar, kann man machen, machen
Auf
eigentlich auch
jeden Fall.
alle. Teilweise wird dann unter den alten Hasen, so Sportbootfahrern, wird das dann manchmal so ein bisschen belächelt, weil das dann als unsportlich gesehen wird. Aber ich würde auch sagen, bevor man es dann vergisst, ne, muss halt jeder
Ja,
für sich
genau.
entscheiden. Gut,
Ja, es
dich.
gibt so auf dem Wasser auch immer so viel Eitelkeiten. Also die alten
Ja.
Hasen glauben halt, sie sind so viel besser als die neuen. Und natürlich machen die neuen Fehler und lassen ihre Fender
Ja.
draußen. Und ich merke das immer so. Ich hatte mal ein Boot auf dem Tegeler See liegen. Und
Ja.
damals konnte man noch vom Tegeler See wirklich am Reichstag vorbeifahren und ganz Berlin und so. Und da gab es eben auch viele Schleusen. Und ich erinnere mich vor allem dran, dass diese Schleusenwärter so unfassbar unhöflich und arrogant waren. Ist das immer noch so? Oder hat sich das gebessert?
Ja, das ging mir da, also da, wo ich unterwegs war, oder ich mit Freunden, Familie, je nachdem, ne, also wo wir unterwegs waren, da haben wir tatsächlich nur nette Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ich hatte da auch mal die Situation, ich habe halt bin das Boot gefahren und dann war es so, dann wollte einer von meinen Freunden, der dabei war, wollte dann irgendwie anders, als ich anlegen wollte, und dann meinte der Schleusenwärter, sie ist die Kapitänin. Sie hören, was sie sagt. Also die sind aber nett, ne, mit Humor. So. Ah, okay, also okay. Das ist schon, ich habe da eigentlich nur lustige und nette Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Aber klar, vielleicht ist auch der ein oder andere Brummelkopf mal dabei, ne? Das kann natürlich
ja, klar.
mal passieren. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Fender natürlich draußen hängen, weil das eben so ein Prallschutz ist, ne, dass das Boot da nicht an der Wand lang schrammt. Okay, und dann fährt man also langsam ein, sucht sich den Platz aus, wo man eben dann in der Schleuse anlegen möchte. Der Kapitän oder gibt eben Anweisungen entsprechend, und dann stoppt dann idealerweise direkt vor der Stange oder Poller, wie auch immer, Haken, was auch immer man nimmt, auf, an dem eben dann die Leine ausgebracht wird. Und was ganz wichtig ist, ein häufiger Anfängerfehler, also habe ich zumindest gehört, selbst nicht beobachtet, aber wurde so berichtet, ist, dass manchmal Leute dann das Boot wirklich richtig festknoten wollen, ja, in der Schleuse. Ne? Und das ist was man auf jeden Fall unbedingt vermeiden muss, weil die Schleuse, also der Wasserstand ändert sich natürlich, und das würde bedeuten, dass irgendwann, ne, wenn das Wasser sinkt, hängt das Boot in der Luft so ungefähr.
Ich habe das schon mal gesehen, ganz im Ernst. Ich bin durch den Panama-Kanal.
Ach nee.
Ich bin mal vor vielen Jahren von Frankreich nach Tahiti gesegelt, und dann muss man eben durch den Panama-Kanal, und das sind drei Schleusen, 9 Meter Wasserunterschied. Und da hatte ein Belgier, ich sehe es noch vor mir, sein Boot oben festgeknotet.
Ach nein.
Und dann ging das Wasser runter und das Ding hing an der Schleusenwand.
Um Gottes Willen.
Ja, das war das Ende des Bootes, würde ich sagen.
Ja, und das hätte eben auch, also das ist, damit ist dann wirklich, auch wenn es natürlich lustig ausschaut, aber das kann natürlich schon auch unschön enden. Und so Geschichten wurden mir halt da auch teils berichtet, ne? Insofern, also wichtig ist, man sagt so, auf Slip legen, also man nimmt die Leine eben und legt die sucht um eine Stange herum, und die Person, die eben die Leine führt sozusagen, bleibt dann auch stehen und gibt dann entweder nach oder holt Leine ein, je nachdem, wie sich eben während der Schleusung der Wasserstand ändert. Also das ist halt ein ganz wichtiger Punkt.
Ja,
genau. Ja. Motor aus ist auch noch ein wichtiger Punkt in der Schleuse. Motor aus. Genau. Und dann wird
wieso halt eigentlich?
Das ist, denke ich, ein Umweltaspekt und eben auch macht ja auch Geräusche und so weiter. Ne? Also es ist ja, die Boote
nervt
sind
weniger.
Ja, würde ich mal sagen, das wird wohl der Grund sein, weil das ist ja auch nicht nötig. Also sobald man fest ist, also die Leine sozusagen gesichert ist, erst dann natürlich den Motor ausmachen. Vorher muss man ja manövrierfähig bleiben. Genau, also man braucht den Motor in dem Moment ja halt.
Genau, man muss auch sagen, Schleusen dauert halt auch immer ewig.
Ja,
ne? Also
eben.
Man muss echt Geduld mitbringen. Also so eine halbe Stunde kann man da immer einplanen.
Ja, obwohl ich habe es auch schon kürzer erlebt, hängt ein bisschen von der Schleuse ab, denke ich, aber doch, das kann schon auch lange dauern, ja, auf jeden Fall, vor allem, wenn viele Boote ein- und ausfahren, nicht je nach Größe der Schleuse auch. Genau, und dann ist es eben so, wenn die Schleusung zu Ende ist, wartet man auf das grüne Signal und dann kann man die Ausfahrt vorbereiten, also dass quasi die Mannschaft wieder bereitsteht und dann den Motor starten. Und dann aber erst, wenn der Motor gestartet ist und die vorausliegenden Boote abgelegt haben, dann holt man die Leinen eben ein und fährt dann eben vorsichtig von der Schleusenwand weg. Und beim Ausfahren ist es so, generell beim Schleusen ist es auch immer gut, wenn man an Bord sind, in der Regel auch so Bootshaken, also so Stangen mit dem Haken am Ende. Das ist gut, wenn die Mannschaft, die hilft, sozusagen die parat hat, weil damit kann man sich zum einen auch wunderbar abstoßen, wenn man doch mal, ne, unerfahrenerweise oder weil die Wind oder Strömung ungünstig ist, sich der Wand zu sehr nähert, kann die Mannschaft das Boot so ein bisschen abstoßen, und man kann die Haken auch verwenden, um zum Beispiel sich so eine Stange zu angeln, oder, an der man dann anlegen möchte und so weiter. Ne? Das ist also auch ganz... ganz sinnvoll. Ja, und das war es dann im Prinzip.
Okay.
Klang jetzt vielleicht nach viel, aber wenn man das einmal so durchexerziert hat, dann ist das eigentlich ganz einfach, ja.
Ja, muss auch anschaulich bleiben. Also ich glaube, wenn man noch nie geschleust hat, man hat es jetzt verstanden, wie es gehen könnte. Wie ist das, wenn ich mir selbst so ein Hausboot kaufen wollen würde? Also angenommen, ich wohne an einem Gewässer, wo auch die Infrastruktur da ist. Macht das Sinn oder sind das Kosten, die einfach irgendwann explodieren? Hast du dich damit beschäftigt?
Ehrlich gesagt, jetzt, also generell natürlich mit Bootskauf schon auch mal, weil ich auch immer damit liebäugel. Ich wohne ja in Hamburg und hier gibt's, ich fahre halt hier auch ganz gerne mal Boot im Hafen und so weiter. Da charter ich halt im Moment dann immer noch und ja, da habe ich halt auch schon öfter mal gedacht, Mensch, ein eigenes Boot wäre schön. Also gut, die Kosten reichen natürlich, da gibt es ja nach oben hin wahrscheinlich kaum eine Grenze so ungefähr. Das Boot selber, das kann man sich dann vielleicht, ne, je nachdem mit Ersparten leisten, aber man muss natürlich bedenken, Liegeplatz, gut, wenn man natürlich einen eigenen Anleger hat, das haben ja aber die wenigsten an dem See irgendwo, dann, boah, das
Der
wird dann
kann sich
schon.
dann auch eine Riesenjacht
Ja,
leisten.
genau. Aber also der Normalfall ist natürlich, dass man sowas nicht hat und dass man eben dann irgendwo einen Liegeplatz braucht und dann muss das Boot natürlich gepflegt werden und braucht Sprit auch, ist auch nicht unwesentlich, ne? Das muss man natürlich alles einkalkulieren und klar, wenn man sich das leisten kann, dann ist das natürlich eine schöne Sache.
Ja, also ich hatte mal ein Boot und ich weiß, es ist wirklich so viel Arbeit wie ein Haus quasi. Das hört nie auf. Du
Ja,
fängst hinten
genau.
an, reparierst es durch bis nach vorne und kannst auch wieder hinten anfangen. Also so ein bisschen wie die Golden Gate
Ja,
wird immer
eben, ne? Das
gestrichen.
ist.
Ja.
Genau. Ja, so ist es.
In deinem Buch sind so unglaublich viele Informationen. Also wo man was kriegt. Also du hast alles reingepackt, was man braucht. Wie schaffst du das? Also wie viel Recherche steckst du da rein und wie arbeitest du da dahin sozusagen? Denn das dauert ja Wochen und Monate und zum Teil musst du ja auch die Orte selber abklappern.
Genau, ja, das ist so eine Mischung aus allem. Also generell, ich habe ja auch andere Reiseführer geschrieben, es ist natürlich so, die Eindrücke vor Ort sind natürlich super wichtig, einfach damit man weiß, also dass man eigene Eindrücke sammelt, einfach damit man weiß, was kann man wirklich empfehlen. Und ich finde, es schreibt sich auch leichter, ne? Gerade wenn das mal ein bisschen ins Erzählerische zwischendurch geht, einige Texte, kann man die natürlich viel schöner und leichter schreiben, wenn man auch da war und das nicht irgendwie sich vorstellen muss. Genau, und das also Vorortrecherche finde ich sehr wichtig und dann gut so geschichtliche Fakten oder touristische Hintergründe, wie auch immer. Da gibt es natürlich mittlerweile auch viele gute Homepages. Da achte ich dann halt immer, dass ich die möglichst Primärquellen nehme, also zum Beispiel direkt bei den Touristikern oder bei Verbänden oder den touristischen Einrichtungen, die dann halt auch wirklich die richtigen Fakten haben. Ne? Es gibt ja oft auch dann so andere Seiten noch, wo irgendwelche, ja, was weiß ich, oder Blogs oder so, wo da muss man dann halt immer ein bisschen gucken, was ist wirklich aktuell und so. Ja, das mache ich dann eben und dann halt, klar, manchmal kontaktiert man die Leute auch direkt, schreibt eine E-Mail, ruft die an, wenn irgendwo Infos fehlen oder oft spielen dann auch noch Tipps rein von anderen Leuten, die da waren, ne? Also das ist eben so richtig eine Mischung aus allem, so gehe ich dann meistens vor.
Wenn du einen Fehler auch nur machst, ne? Ich kenne es ja selber von meinen Büchern, dann kriegt man da ganz viele Leserbriefe und so. Geht dir das auch so? Und bei dir ist es ja eigentlich noch viel nerviger als in meinen Büchern, weil wenn jemand dann irgendwie was machen will, also oder unterlaufen dir einfach keine Fehler? Hast du es bisher so geschafft, dass es irgendwie, dass du immer so durchkamst quasi?
Naja, das wäre vermessen. Ich denke, perfekt ist keiner. Ich schätze schon, dass mir dann auch mal natürlich Fehler passieren können. Ich habe allerdings tatsächlich bisher relativ wenig Post bekommen. Das läuft dann ja in der Regel über den Verlag und dann kommt dann eben eine Korrekturhinweis für die nächste Auflage. Das sind aber dann oft tatsächlich auch Sachen, was viele Leser vielleicht auch, woran man vielleicht nicht unbedingt denkt. So ein Buch, das muss ja erstmal abverkauft werden, ne, die Auflage, und inzwischen ändern sich vielleicht auch mal Dinge und dann muss die Neuauflage geschrieben werden. Natürlich kann dann auch mal irgendwas mal nicht mehr aktuell sein inzwischen, ne? Das passiert halt. Also das kommt natürlich dann schon mal vor, dass dann so Post kommt, hier, das und das ist aber anders inzwischen. Oder bin da auch offen für, also Kritik, ne? Also falls jemand wirklich Fehler entdecken könnte oder irgendwas, was man besser machen sollte, dann kann auch gerne eine E-Mail geschrieben werden, das berücksichtige ich dann auch gerne.
Wie lange sitzt du an so einem Buch?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob ich zum Beispiel, also hier war es so, da kannte ich die Region schon ganz gut, vor allem auch an Land eben. Da ging das dann etwas schneller, aber wenn man natürlich erstmal noch Recherchereisen mehrere unternehmen muss oder sich mehr reinlesen muss, dann kann es auch mal länger dauern. Aber so ein paar Monate oder manchmal auch ein Jahr braucht man halt schon, ne? Das läuft. Zumal ich arbeite ja, also ich schreibe ja inzwischen hauptberuflich und auch also im journalistischen Bereich und so weiter. Und da muss das natürlich auch alles zeitlich miteinander koordiniert werden, so, ne? Insofern ist das schon immer gut, mindestens ein paar Monate oder ein Jahr Zeit zu haben dafür.
Ja, und gleichzeitig hat man dann so einen wirklich erbärmlichen Stundenlohn, wenn man sich das ausrechnet als Schreiberin, oder?
Es kommt natürlich drauf an, jetzt will ich natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber
Also ich kann drüber reden. Also wenn ich mir das überlege, also ich habe vielleicht einen Stundenlohn von 2, 3 Euro.
Echt? Oh, tatsächlich? Ja, also so pauschal könnte ich das jetzt gar nicht sagen, weil das hängt eben ja zum einen auch immer davon ab, wie sich überhaupt das Buch verkauft. Und ja, ne, wie viel Zeit man reinsteckt und so weiter. Aber klar, aus gutem Grund mache ich eben auch noch journalistische
Ja,
Geschichten, so
ja.
Tagesgeschäft, weil Bücher, also ich sag mal so, das ist ja wie eigentlich auch kein Geheimnis wie bei Romanen. Man muss schon wirklich einen richtigen Bestseller schreiben,
Genau.
um damit davon leben zu können. Und das ist eben gerade im Reisebuchbereich, da gibt es natürlich einfach super viel. Da ist ein Bestseller halt auch wahrscheinlich schwieriger zu landen. Naja,
Auf
aber
jeden
wer
Fall.
weiß.
Ja. Ich bin ja mittlerweile Wohnmobilist. Also das ist ja im Grunde Hausboot mit Rädern. Und ich habe einfach gesehen, jetzt auch gerade, also in den letzten Jahren sowieso, aber jetzt durch Corona, es ist total explodiert. Also du siehst ja so viele Wohnmobile mittlerweile, dass eigentlich diese Art des Lebens gar nicht mehr so funktioniert wie damals. Gibt es so eine Explosion bei Hausbooten auch, dass du mittlerweile sagst, ey, da sind echt so viele auf den Kanälen und Seen unserer Welt unterwegs?
Ja, doch, das denke ich schon. Jetzt muss ich sagen, seit Corona war ich selbst nicht mehr dort, obwohl ich wirklich Sehnsucht habe. Aber das hat zum einen zeitlich nicht gepasst und tatsächlich, ich hatte letztes Jahr überlegt, als das zwischendurch wieder möglich war. Aber dann war halt tatsächlich auch alles ausgebucht und so weiter. Ja, also erstmal vorher, meine letzte Tour hatte ich halt vor Corona gemacht und das war auch mitten in der Hauptsaison. Und da muss man schon sagen, das wurde vorher schon oft sehr voll, ne? Das ist halt auch so, dass man sich vor der Schleusung zum Verschleusen dann auf Wartezeiten einstellen muss und dies und das. Und ich nehme mal an, auch anhand der ausgebuchten Geschichten und so weiter, dass inzwischen das noch mehr zugenommen hat, weil das ist natürlich ziemlich pandemiekonform, das Ganze nicht. Man kann auf dem Wasser schön
Genau.
Abstand halten, man hat da seine Ruhe, man hat to kann trotzdem was Tolles erleben und klar, dass das natürlich was ist, was gerade enorm anzieht. Ja, dann bleibt halt nur am besten, sucht man sich vielleicht doch was in der Nebensaison. Da ist vielleicht
Genau, ja.
nicht, ne? Oder so, oder vielleicht ein Stück der Gegend, wo ein bisschen weniger los ist, aber das, ja, klar, damit muss man natürlich rechnen, ne? Ist sehr beliebt jetzt.
Ja. Was steht denn bei dir jetzt an? Also, wann ist denn dein nächster Hausbooturlaub dran?
Ja, da hoffe ich mal, also ob ich es dieses Jahr noch schaffe, weiß ich nicht. Also ich könnte versuchen im Herbst relativ spontan, manchmal kriegt man halt auch last-minute-mäßig noch etwas. Das hatte ich überlegt. Also wenn, dann würde ich das jetzt aber wirklich erst im Spätsommer, Herbst machen, sofern das eben pandemiemäßig dann möglich ist. Und sonst aber auf jeden Fall nächstes Jahr, das muss sein. Das
Okay. Tine, vielen, vielen Dank. Dein Buch Hausbooturlaub Mecklenburgische Seenplatte sollte sich jeder holen, der Hausbooturlaub machen will. Vielen Dank.
Ja, gerne. Gerne, war mir ein Vergnügen.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.